Wir danken dir, Herr Jesus, dass du der Auferstandene, der Lebendige bist. Dass du derselbe bist, der du warst vor 2000 Jahren. Gestern, heute und bis in alle Ewigkeit derselbe. Wir danken dir, dass du lebst. Und möge der heutige Abend dazu dienen, dass ein jeder unter uns aufs Neue erlebt, dass du lebst. Und wenn es solche geben sollte unter uns, die das noch nicht in Wirklichkeit erlebt haben, möge diese Stunde dazu dienen. Und die, die es schon erlebt haben, möchten die, wie wir gesungen haben, neu belebt werden zur Ehre deines Namens. Amen.
Und dazu möchte ich das Textwort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, Vers 21. Und sie wird einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Du sollst ihn Jesus, sein Name soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Nun der erste Punkt, Sünde. Es war vor circa 35 Jahren, war ich am Indischen Ozean, bei einem Pfarrer. Es war ein Presbyterianer. Und als wir in seiner Stube saßen und unsere Gedanken austauschten, sagte er schließlich: Erlo, sag mir mal, wenn du predigst, redest du je über die Sünde? Ich schaute ihn an und gab ihm keine Antwort. Das ist ja eigentlich eine dumme Frage. Sollte es einen Prediger geben, der nie über Sünde redet, dann ist der wie ein Hund, der nicht bellen kann. Sünde. Ich schwieg, er schaute mich in die Augen an. Dann habe ich gesagt, rede weiter. Da sagte er, ich habe vor einigen Sonntagen es gewagt. Er hat eine sehr vornehme Gemeinde. Vornehme Menschen, wohlhabend, einige sehr reich. Eine englische Gemeinde, sie sind wirkliche Gentlemen. Und er sagt, als ich die Sünde mit Namen nannte, da plötzlich, da spürte ich, dass die Menschen ungemütlich wurden. Und ich sah, wie zwei Männer auf der Bank hin und her sich bewegten. Er sagte, dann habe ich schnell aufgehört. Und sagt, das ist ein gefährliches Feld. Er sagt, in meine Gemeinde kann ich das nicht wagen. Nun, lieben Freunde, wenn man nicht über die Sünde reden kann mit ihnen, dann müssen sie ein gottloser Mensch sein, trotz aller Frömmigkeit. Der Engel sagte dem Josef, Maria wird einen Sohn gebären. Sein Name soll sein. Name in der griechischen Sprache, Onoma, kommt von Onemi. Und das Wort bedeutet zu helfen. Denn der Name in der griechischen Sprache bedeutet zu helfen. Also der Name soll uns eine Hilfe sein, sei es irgend ein Gegenstand oder eine Sache. Der Name soll uns verhelfen zu dem, dass wir das erkennen, dass wir sehen, was die Sache bedeutet. Der Name offenbart uns den Charakter und das Wesen und die Art. Sei es von einem Menschen oder einer Sache oder ein Tier, irgendetwas. Nun, der Name des Sohnes Gottes hat eine Botschaft an uns. Und was ist das? Was bedeutet Jesus? Jesus heißt, er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Nun, was ist Sünde? Sünde ist das Schrecklichste in dieser Welt. Das Furchtbarste. Kein Gift ist so giftig wie die Sünde. Keine Schlange ist so tödlich wie die Sünde. Die harmloseste Sünde in dieser Welt ist gefährlicher und tödlicher als der schlimmste Krebs. AIDS ist tödlich. Aber die Sünde ist tödlicher. Aber die alte Schlange will das nicht gehabt haben. Die sagte ja schon im Garten Eden, im Paradies, zu der Eva: Das stimmt nicht, dass Gott sagt, du wirst des Todes sterben. Das stimmt nicht. Deine Augen werden aufgehen. Es wird gut für dich sein. Dadurch wirst du erhöht werden. Und Gott gleich sein. Das stimmt nicht, was Gott sagt, dass du sterben wirst. Sehen Sie die Taktik des Satans? Der nimmt die Sünde und färbt sie und zeigt uns, malt uns ein gutes Bild, als ob die Sünde etwas Wunderbares ist und etwas Schönes ist. Bei unserer Ankunft heute fuhr ein kleines Auto, drängte sich zwischen uns. Wir standen und dann kam sie. Es war eine junge Dame. Ihre Haare standen zu Berge. Mir brauche ich nichts sagen. Und ich freute mich aber, dass ihr Auto ganz vor uns stand, erst neben und dann vor uns. Sie hatte einen Aufkleber hinten am Auto. Erst konnte ich es nicht lesen, als wir weiter weg waren, aber als wir wieder nahe kamen, da war eine Ampel, die war rot. Ich sagte, das ist wunderbar, ich möchte das lesen, was darauf steht. Und darauf stand, alles Schöne ist unsittlich, ist illegal und macht dick. Ja, Schokolade macht dick. Da hat sie recht. Alles Schöne, betrachten wir aber die zwei ersten Punkte. Alles Schöne ist unsittlich. Alles Schöne ist illegal. Das Dicke können wir weglassen, trotzdem, dass bei manchen Damen eine große Rolle spielt. In Amerika war ein Bruder, der Arzt ist, und waren einige Leute mit ihm, und da kam die Frau des Hauses und bereitete ein wunderschönes Mittagessen vor, und da sagte der Arzt: Ach, liebe Frau, beten Sie doch, fragen Sie den Segen des Herrn, und da fing die Dame an. Es war eine dicke Dame. Und die betete dann los. Und in Jesu Namen band sie alle die Kalorien, wie manche das machen, die binden alles. Der Teufel ist schon so gebunden, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Und trotzdem ist er noch frei. Und sie band die Kalorien. Und als sie fertig war, sagte der Arzt, ach liebe Frau, manche bösen Geister fahren nur aus durch Gebet und Fasten. Nicht nur durch Binden. Aber das lassen wir nun, das Dicke. Das Unsittliche, das sieht doch so schön aus, nicht? Das Illegale, das, was wir nicht tun dürfen, das ist so anlockend. Das ist so versuchend. Das können einige nicht verstehen. Dann sagen sie, nein, wir wollen liberal sein, frei sein, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Das ist der Trend in der heutigen Zeit, in der Zeit vom New Age. Freiheit, die aber mit dem Göttlichen nichts zu tun hat. Sünde, wenn wir wirklich sehen wollen, was Sünde bedeutet und Sünde ist, dann schauen Sie nach Golgatha, wo das unschuldige Lamm Gottes geschlachtet worden ist am Kreuz, wo er nackt hängt zwischen Himmel und Erde und wo er den grausamsten Tod erleiden muss, die größten Schmerzen und ausrufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das Schlimmste. Dass er niederfahren musste zur Hölle. Das ist Sünde. Wenn Sie meinen, Sünde ist schön, dann ist sie schön, weil Sie Jesus am Kreuz auf Golgatha noch nicht erblickt haben und noch nicht gesehen haben. Wenn Sie den erblicken, dann sollte die Schönheit der Sünde verschwinden. Nun, zum zweiten Punkt. Sünde, die uns von Gott trennt, lassen wir jetzt. Die Folgen der Sünde. Wenn wir auf die Folgen der Sünde schauen, dann vergeht uns auch die Schönheit der Sünde. Wenn wir doch nur so wären wie der Mose, als ihm der Tisch gedeckt wurde mit all den Freuden Ägyptens. Da sagt er Nein dazu und sagt, ich will lieber leiden mit dem Volk Gottes, als dass ich die Freuden Ägyptens eine kurze Zeit genieße. Sehen Sie, Sie können die Schönheit der Sünde genießen, aber nur für eine ganz, ganz kurze Zeit. Wenn der Teufel Sie versucht, dann fragen Sie ihn doch, Teufel, wenn ich dies tue, was wird der Lohn sein? Die Bibel sagt uns, der Tod ist der Sünde Sold. Wenn die Schlange auch sagte, mitnichten wirst du sterben. Gott sagt, die Seele, die sündigt, wird sterben. Sünde hat immer Tod zur Folge. Sünde und Tod sind unzertrennbar. Wir leben in einer gesegneten Zeit, wenn es auch schwere Zeit ist. Eine sagte, ja, jetzt haben wir Frieden, wo der Kommunismus zusammengebrochen ist. Vielleicht kommt jetzt etwas Schlimmeres. Schlimmeres. Am Anfang des Jahres war ich bei Präsident Bush sein Frühstück in Washington. Und da redete er vom neuen Weltordnung. Ich fragte einen Regierungsmann, weiß euer Präsident, wovon er redet? Natürlich, kann ich mir vorstellen, dass er weiß, er wird doch nicht Präsident sein und etwas gebrauchen, wovon er keine Ahnung hat. Wenn es auch gut aussieht, aber wir wissen, was die Bibel sagt über eine Weltregierung und eine Weltreligion. Und das sehen wir jetzt ins Auge. Da führen die Sachen hin. Wie lange das dauern wird, wissen wir nicht. Aber damit haben wir zu tun, das ist New Age. Ein neues Zeitalter. Eine Weltregierung, dann gibt es Frieden, dann gibt es keinen Krieg mehr. Eine Weltreligion, dann gibt es keinen Zank und Streit unter den Religionen. Islam, Christentum, Hinduismus, Buddhismus, alles in einem Topf und eine Bibel. Heißen Sie das willkommen? Wissen Sie, dass Sie viele Theologen haben in Deutschland, die dieses vertreten? In vielen Kirchen. Ich weiß nicht. Vielleicht wissen Sie von Kirchen hier in Europa, die das nicht vertreten. Aber in den meisten Kirchen stehen die Theologen dafür ein. Frieden unter den Religionen. Allah, Buddha, Christus sind alle eins. Nur verschiedene Namen. Das sind alle Wege zu Gott. Und die Christenheit, die schweigt. Wir in Südafrika haben gesagt, nein, wir streiten für die Wahrheit. Wir erheben unsere Stimme. Wir wollen nicht schweigen. Lieber wie Johannes der Täufer sein, der den Führer sagte, Gott duldet das nicht. Und wenn er dabei umkommt, dann kommt er dabei um. Aber dann wird das Blut reden. Wir als Christen dürfen nicht alles über uns ergehen lassen. Wir sollen die Stimme des Wortes Gottes erheben in alle Welt, dass die Welt es erkennt. Und die Christenheit, die schläft, soll erweckt werden und wach werden aus dem Schlaf. Nun, lieben Freunde, der Tod ist der Sünde Sold. Trotzdem wir in dieser großen Gefahr leben, sage ich, ist eine segensreiche Zeit. Vor Jahren sagte man, die Wissenschaft geht gegen den Glauben. Das kam durch die Evolutionslehre, dass wir alle von Affen abstammen. Aber das vergeht wieder. Und bald werden die Menschen sich schämen, dass sie so blöd waren und solchen Unsinn zu glauben. Das ist nicht bewiesen. Heute hat man Punkte, die das Gegenteil davon beweisen und die davon reden, dass es eine Schöpfung gegeben hat. Aber heute weist sogar die Wissenschaft immer wieder aufs Wort Gottes und bestätigt das Wort Gottes und den Glauben. Ganz kurz, so viele Sachen sind da, worüber man reden könnte. Nehmen Sie zum Beispiel das Rauchen. Heute sind es die Wissenschaftler, die uns sagen, das ist grundsätzlich verkehrt. Das harmoniert nicht mit den Menschen. Das tötet den Menschen. Vor dem und heute noch einige Prediger schweigen. Aber die Wissenschaftler, die sagen, das ist Gift. Du tötest den Leib. Und dann macht es es leicht für uns, Prediger zu sagen, wer den Tempel Gottes schändet, den wird Gott schenken. Nehmen wir das Saufen. Das wird so wunderbar geschildert, wie das Rauchen. Das sind die Helden, die rauchen. Das sind die Cowboys, die rauchen. Mit dem Saufen genauso. Ich erzählte schon mal auf einer Reise, als einige schwarze Mitarbeiter mit uns waren in Frankfurt. Da kam ein Wagen vorbei und da stand groß dran geschrieben, trinkt mir Wein, das bringt Glück ins Haus hinein. Das reimt sich sehr gut, kann man in der deutschen Sprache besser sagen als in irgendeiner anderen Sprache. Trink mir Wein, das bringt Glück ins Haus hinein. Und als diese schwarzen Mitarbeiter weitergingen, kam einer und schlängelte sich hin und her. Und als sie näher kamen, sie sagten, was ist wohl los? Da sahen sie, dass seine Hose vorne ganz nass war. Und als er vorbei war, schauten sie sich um. Da klebte die Hose an ihn, als ob da Kaugummi war. Und dann sagten wir, ja, wenn er nun ins Haus hineinkommt, für die liebe Frau und die lieben Kinder, wird das Glück ins Haus gebracht. Das ist das Glück des Weins. Aber auch die Wissenschaft kann uns heute klar zeigen, wie Alkohol funktioniert im Leibe des Menschen und was die Konsequenzen sind. Dazu braucht man nicht einmal den Herrn Jesus im Herz haben. Und wenn der Teufel in ihrem Herzen regiert, dann wissen sie, was die Folge der Sünde ist. Und dann, man kann irgendetwas nehmen. Das Lügen, da haben sie den Lie-Detektor. Da zeigt die Maschine, dass diese Person nun lügt. Ein Mann in Südafrika starb. Er war weiß, sein schwarzer Freund wollte die Beerdigung beiwohnen. Und dieser schwarze Mann ging in die verkehrte Kirche. Und da waren zwei Kirchen. In der einen Kirche war die Beerdigung, in der anderen Kirche war ein Gottesdienst. Und er geht in die verkehrte Kirche, dieser Schwarze. Hat es gut gemeint, wollte seinen Freund zu der Beerdigung des Freundes. Und ein Vorsteher der Gemeinde, der die Schwarzen hasst, wurde so erregt und so zornig, dass er am ganzen Leibe zitterte. Und er ging zu diesen Schwarzen und sagte, was suchst du hier? Und in seiner Erregung und Zorn fiel er nieder und war tot. War zu viel fürs Herz. Das zeigt nur, wie der Zorn auch den Leib schändet und den Leib töten kann. Das hat die Sünde zur Folge. In Australien war ein junges Mädchen, Alison. Die war ein Rockstar, eine Rocktänzerin. Die konnte wie ein Ball herumspringen. Als sie einen Monat verheiratet war, sagte der Arzt ihr, liebe Frau, Sie haben AIDS. Sie sagt, es war wie eine dunkle Decke, die über ihr Haupt gezogen wurde. Dass es pechschwarz war. Der erste Gedanke, ich habe meinen Mann getötet. Der zweite, ich habe mein Kind getötet. Sie erwartete ein Kind. Ich habe mich selbst getötet. Sie sagt, das ist nicht zu beschreiben, welch eine Finsternis das war. Und darum habe ich unseren Bruder gefragt, ob es möglich ist, für die, die Interesse daran haben, um die Dias zu sehen. Aber sie, die es eilig haben und nach Hause müssen, wir verstehen das gut. Sie haben ja auch nicht gewusst und nicht abgekündigt worden und war auch nicht auf den Blättern, dass das ist. Seien Sie vollkommen frei und gehen Sie nach Hause. In Afrika sagte Bruder, unter 18 Jahre wäre es nicht gut, dass die das sehen. Ich mache es gewöhnlich so, wenn ich den Menschen zeige. Ich sage, ach, die Kinder, die Pornografie lernen bei der Schule, Sexunterricht haben, die wissen ja schon alles. Wir können das sehen. Pornografie wird ja gelehrt in den Schulen heutzutage. Vielleicht sind einige Schulen eine Ausnahme, aber im Großen und Ganzen. Und natürlich die Kinder, die schon mit einem Mann oder Freund oder Freundin geschlafen haben, können es auch sehen. Die anderen nicht. Also die Kinder, die können davor bewahrt werden. Aber ich glaube nicht, dass es irgendeinem Menschen Schaden tun wird, das zu sehen. Vielleicht kann das ihr Leben retten, wenn sie noch nicht infiziert sind. Leider haben wir schon auf dieser Reise manche solche begegnet. Und sehr oft begegnet man solche. Also, die Sünde hat den Tod und die Hölle zur Folge. Nicht Himmel, nichts Gutes, gar nichts Gutes. Bringt nur Unglück, bringt nur Unsegen, bringt nur Unfrieden, bringt nur das Böse ins Herz hinein, in ihre Familie und in die Welt. Schreckliche Folgen. Der nächste Punkt, Vergebung der Sünde. Das ist nun Evangelium. Das ist nun die gute Botschaft, dass es Vergebung gibt. Aber es gibt keine Vergebung, vor dem man seine Sünde erkannt hat und bekannt hat und Buße getan hat. Ohne dem gibt es keine Vergebung. Die muss man erkennen, die muss man bekennen. Da muss man wahrhaftige Reue und Buße haben, die das Leben bewirkt und Vergebung schenkt. Vergebung ist eine nicht kleine Sache. Sie wissen vielleicht von dem Missionar in China, der ins Gefängnis ging. Und da war ein zu Tode Verurteilter. Er ging zu diesem Chinesen und brachte ihm das Evangelium. Sagt, Jesus kann dir deine Sünden vergeben. Er sagt, was? Könnte meine Sünde, meine Blutschuld vergeben werden? Ich habe doch einen Menschen getötet und werde jetzt dafür büßen müssen. Er sagt, Jesus kann dich reinwaschen von deinen Sünden. Und wenn sie blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Er sagt, nein, das kann ich nicht fassen. Meine Sünde ist zu groß. Er sagt, ganz gewiss. Er sagt, sag mir mal, glauben alle Christen das? Glaubt ihr alle, die ihr Christen seid, dass es Vergebung gibt? Da sagt er, ja. Er sagt, nein, das glaube ich nicht. Wir haben auch einige Christen in unserem Dorf. Wenn die das glauben, dass es Vergebung gibt, wenn die das glauben würden, dann sehen sie nicht so aus, wie sie aussehen. Wer an Vergebung glaubt, das Gesicht wird strahlen. Er sagt, ich will dir sagen, wenn ich daran glauben sollte, dass mir meine Sünden vergeben sind, wäre ich bereit, um China, wo China am breitesten ist, auf Händen und Knien zu gehen, auf zerbrochenem Glas. Aus Dankbarkeit, dass mir meine Schuld vergeben ist. Er sagt, es tut mir leid, das kann ich nicht von Ihnen abnehmen. Ich glaube das nicht. Die Christenheit zeugt dagegen. Ein ungläubiger Chinese. Er sagt, nein. Wenn es Vergebung geben sollte, dann könnte man doch das ganz gewiss im Leben der Christen sehen. Wie viele Christen sind nicht bedrückt? Wie viele Christen, die haben nicht ein saures Gesicht? Wie viele Christen haben, ihr Leben sieht so aus, dass der Mensch sagt, ich habe schon genug Sorgen in meinem Leben und Lasten. bleibt mir weg mit dem frommen Zeug. Sagt mir nichts vom Glauben. Ich hab genug Sorgen schon ohne dem. Lieben Freunde, glauben Sie an Vergebung. Wenn Vergebung Ihnen eine kleine Sache ist, die nicht mal tiefer geht als die Haut Ihres Gesichtes, dann zeigt das mir, dass Sie keine wahre, aufrichtige Buße kennen. Sie haben noch keine Reue und Buße erlebt. Sie haben sich noch nie erkannt als Sünde im Lichte des Wortes Gottes. Sie haben noch nicht erkannt, dass der Tod der Sünde Sold ist. Sie haben noch nicht erkannt, dass die Hölle, der Zorn Gottes, entflammt über die Menschheit wegen ihrer Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit. Aber wer in Wahrheit Vergebung empfangen hat, der leuchtet, der strahlt. Der ist voller Lob und Dank. Der kann Gott nicht genug danken über die Vergebung der vergangenen Sünden. Die Sünden, die er bekannt hat. Ja, sagen Sie, wie weiß man denn, dass die Sünden vergeben sind? Schauen Sie her. Jesus erzählt uns keine Münchhausen-Geschichten. Er erzählt uns keine Witze, macht keine Witze. Was er sagt, das stimmt. Und er sagt, wenn wir unsere Missetat leugnen, sagt das Wort Gottes, Sprüche 28, Vers 13, wird es uns nicht gelingen. Wer seine Missetat leugnet, wer sich verteidigt, wer sich selbst rechtfertigt, dem wird es nicht gelingen. Gott im Himmel sagt, es wird ihm nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Sie kennen ja das Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wird. Das zähle ich zu dem Größten. Sie wissen, Sie kennen wohl das Lied, brauche ich Sie nicht lehren. Mir ist Erbarmung widerfahren, das strahlt das Leben, das strahlt das Gesicht. War das ein kleines, das Jesus am Kreuz auf Golgatha hing, dass er den Kelch getrunken hat? Wenn ihm auch der Schweiß ausbrach und auf den Boden fiel wie Blutstropfen, hat das keine Bedeutung für sie? Und wenn durch Jesu bitteres Leiden und Sterben ihre Sünde getilgt ist, vergeben ist, ist das nicht genug, um ihr Leben zu erfüllen mit Freude und Wonne? Lieber Freund, lieber Christ, Sie müssen tot sein, haben kein Gefühl und haben keinen Sinn und keinen Verstand. In 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, lügen wir. Ich hatte schon mal einen Menschen in der Seelsorge. Ich sagte, hast du etwas zu bereinigen? Da sagte er, nein, ich habe noch nie etwas gestohlen. Ich habe auch noch nicht jemand getötet. Und ich habe noch nicht, da musste ich Ihnen in die Rede fallen und sagen, ich habe Sie nicht gefragt, was Sie nicht getan haben. Ich will wissen, was Sie getan haben. Und wenn Sie mir sagen, Sie haben keine Sünde, dann möchte ich Ihnen sagen, Sie lügen. Die Wahrheit ist nicht in Ihnen. Es gibt keinen Menschen in der Welt, der noch nicht gesündigt hat. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Wenn Sie die Treue und die Gerechtigkeit Gottes erleben wollen, dann erleben Sie die, wenn Sie Ihre Sünden bekennen. Jesus, der lebt, auch heute noch, ist gestern, heute und bis in Ewigkeit der gleiche. Der lebt, der sagt, ich warte auf dich. Ich warte auf den Augenblick, dass du deine Sünde bekennst. Und in dem Augenblick, wo du Reue und Buße tust, den Augenblick, wenn du deine Sünden bekennst, Weil ich gerecht bin und kein Lügner, vergib ich sie dir. Und wenn sie bekannt haben, dann können sie gleich mit dem Gebet fortfahren. Herr, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Und geben ihm die Ehre, dass er kein Lügner ist. Dann wird das Leben erfüllt. Man kommt mit Tränen. Man kommt mit Reue zu ihm. Aber wenn man Vergebung empfangen hat, sind die Tränen hinweggewischt, hinweggetan. Und das Herz ist voller Freude und voller Liebe. Denn dem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer Vergebung erlebt hat, dem ist Jesus von größter Bedeutung. Und dem ist der Herr Jesus sehr, sehr lieb. Und dem fällt es nicht schwer zu vergeben, weil er selbst Vergebung erlebt hat. Und den Rest, die übrige Zeit seines Lebens, dankt er Gott und kann es nicht vergessen, die Wohltat, die Gott ihm erwiesen hat, dass er in Jesus Christus ihm die Sünden vergeben hat. Und lieben Freunde, wir reden von kleinen Sünden. Bei Gott ist ein Gedanke wie eine Tat. Der König Nebukadnezar, der das goldene Haupt der Könige ist, in der ganzen menschlichen Geschichte von Gott so dargestellt, der war auf einem Palast. Er schaute Babylon an und hatte den Gedanken, ich habe dies gebaut. Und da ist er zum Narr geworden. Da musste er Gras fressen wie eine Kuh. Da schlief er unter den Rinden im Kuh- und Schafmist. 7 Jahre lang war er schizophren. Er sah aus wie ein wildes Tier. Wegen einem Gedanken. Bei Gott ist ein Gedanke eine Tat. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie vor Gott aussehen, schauen Sie Ihre Gedankenwelt an. Wenn Jesus wiederkommt, heißt es, ist er ein Richter der Gedanken. Und darum sagte, ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen. Aber ich sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Trotzdem er Frau mit seiner Frau lebt und sagt, ich habe noch nicht gehurt. Im Himmel sagt, Ehe breche. Hat eine Frau angesehen, ihre zu begehren. Er sagt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. Aber ich sage euch, wer mit seinem Bruder zürnet, der ist schon des höllischen Feuers schuldig und den Namen nennt. Nur eine Tat. Und darum sagt Jesus, wenn du zum Altar kommst, deine Gabe zu bringen, dein Opfer zu bringen und wirst eingedenk, der Bruder hat etwas gegen dich, geh und versöhne dich mit ihm. Und dann bring deine Opfergabe. So sieht Jesus Christus es an. Und wenn wir denn vergeben sind, dann freuen wir uns. Warum ist das Leben des Paulus so tief gegangen? Er war treu bis ans Ende. Er sagt, ich bin der Größte unter den Sünden. Ich bin der Geringste unter den Heiligen, denn ich habe die Gemeinde verfolgt. Sehen Sie, denken Sie doch daran, wie greulich und schändlich Sie gesündigt haben. Wenn Sie das heute Abend offenbaren sollten, wie würden Sie sich nicht schämen? Und wenn Gott Ihnen das vergibt, das sollte doch Ihr ganzes Leben umgestalten. Dass Mann und Frau und Kinder sagen, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, was ist denn los? Warum freust du dich so sehr? Mir sind meine Sünden vergeben. Vergebung der Sünden. Welch ein großes Geschenk. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Jesus seine Jünger befahl, das Evangelium zu verkündigen. Und sie predigten Vergebung der Sünden. Das ist etwas Herrliches. Dann der letzte Punkt, der vierte Punkt. Heilung und Aufbau durch Jesus Christus. Das heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Lieben Freunde, denken Sie nun nicht an Ihrem Herzen oder an Ihrem Husten oder an Ihre Nase oder an Ihre Allergie oder was es sei. Das vergeht wieder. Wir danken Gott für jedes Wunder, das er tut. Aber Lazarus ist vom Toten auferweckt und ist wieder gestorben. Die geistliche Heilung ist von 10.000 größere Bedeutung als leibliche Heilung. Die geistliche Heilung. Wie wunderbar ist es, wenn der Mensch von seinem Zorn geheilt ist. Wie wunderbar, wenn der Mensch von seinem Neid geheilt ist. Von dem Fluchen, von dem Huren und was es auch sei. Unser Text sagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Was bedeutet das in der griechischen Sprache, selig machen? Das griechische Wort ist sehr reich und hat mehrere Bedeutungen. Das erste ist tatsächlich, wie die Luther-Übersetzung es uns sagt, er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Dass der Mensch die Seligkeit erlebt, wie der Schächer am Kreuz. Ihm wurden die Sünden vergeben. Er sagt, wir haben bekommen, was wir verdienen. Sagt aber, gedenke meine. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Er hat die Seligkeit bekommen. Aber nicht nur das. Trotzdem, das von größter Bedeutung ist. Das Wort bedeutet auch retten. Retten. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Vor einigen Jahren geschah ein furchtbares Unglück. In eine Kohlenmine. Unten tief im Schaft ist es eingestürzt. Und 18 Menschen waren dort festgekehrt. Und alles war unterbrochen, hatten keine Verbindung mit ihnen. Dann mussten sie neu graben, neu bohren. Alle Welt war in Angst. Werden sie noch jemand lebendig finden? Werden sie zu spät sein? Gibt es noch eine Chance für diese Menschen? Und als sie durchgebohrt haben und dort ankamen, fanden sie 18 Menschen noch lebendig. Die nächste Zeitung mit großen Zeilen. 18 Menschen gerettet. 18 souls were saved. Genau das ist die Bedeutung dieses Wortes. Jesus wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wie die 18 Menschen in Todesgefahr waren, in der schlimmsten Dunkelheit, mit wenig Sauerstoff, andere umgekommen, aber 18 gerettet. Vom Tode. Rettung ist gekommen und hat sie aus ihrer Not geholfen. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. So wie die Männer da unten im Schaft festgeklemmt war, abgeschnitten war, in hoffnungslose Position, kam doch noch zuletzt die Rettung. Genauso kommt die Rettung zu uns in Jesus Christus und durch Jesus Christus. Aber das griechische Wort sagt nicht nur das. Es bedeutet auch heilen. Er heilte die Kranken. Dasselbe Wort. Rettung. Die Seligkeit ist auch Heilung. Und Sie wissen, wenn ein Mensch todeskrank ist oder chronisch krank ist, es gibt ja verschiedene Seuchen. Es gibt verschiedene Krankheiten. Genauso gibt es verschiedene Sünden. Und Jesus ist gekommen als der große Arzt. Und das Erste, wofür er gekommen ist, um uns zu retten und zu heilen von unseren Sünden. Lieber Bruder, liebe Schwester, sind Sie geheilt von Ihren Sünden? Ich brauche Ihnen doch nicht sagen, was für Sünden Sie haben. Was falsch ist in Ihrem Leben, das wissen Sie doch. Sie haben doch auch ein Gewissen. Hat Jesus Sie schon heilen können von Ihren Sünden? Das Wort bedeutet auch bewahren. Bewahren. Er rettet uns und bewahrt uns vom Bösen. Welch ein Heil hat Jesus Christus uns gebracht in diese Welt. Rettung von Sünden, das ist die frohe Botschaft. Nun antworte ich den Mann, der vor circa 35 Jahren mich die Frage stellte. Redest du je über Sünde? Das ist das Evangelium. Sünde und Vergebung der Sünde. Darum heißt er Jesus. Gott sei Dank für den Namen. Und der Name bezeichnet uns haarfein, ganz genau, wozu Jesus gekommen ist in dieser Welt. Um uns zu heilen von unseren Sünden. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Können Sie das heute Abend sagen? Sagen Sie mir nicht von Ihrem Arthritis und von Ihrer Hüfte und von Ihrem Zahn, der plombiert werden muss. Es gibt etwas Schlimmeres als das. Und das sind die Sünden, die den Tod zur Folge haben. Die Krankheit trennt uns nicht von Gott. Was uns von Gott trennt, ist die Sünde. Und darum, geistliche Heilung steht an erster Stelle. Und darum heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Stimmt das? Können Sie das sagen? Das kann der sagen, der die Rettung, der die Befreiung, der die Bewahrung, der die Seligkeit Jesu erlebt hat. Möge Gott schenken, dass Sie das nicht nur wissen, sondern dass Sie das erleben, wenn Sie es in der Vergangenheit noch nicht erlebt haben. Und möge dieser heutige Abend dazu dienen. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du als Kind in diese Welt gekommen bist, geboren von der Jungfrau Maria, geschlachtet am Kreuz auf Golgatha, geschlagen, sodass durch deine Wunden wir das Heil, die Seligkeit, Vergebung, Befreiung und Bewahrung erleben können. Wir danken dir und preisen dich für solch ein Heil. Dein Name sei gepriesen und möge unser Leben ein Dankeschön sein für das, was du in unserem Leben bewirkt hast. Und wenn es noch solche gibt heute Abend, Herr, die geistlich krank sind, geplagt von den Sünden,
O Herr, strecke deine Hand aus, rühre sie an. Schenke doch, dass keine fern bleibt von dir, sondern zu dir kommt mit allem Dreck, mit allem Unreinen, mit der ganzen Sündenlast zum Fuße des Kreuzes und das Heil erfährt. Zu Ehre deines Namens. Amen. Ich danke Gott für diese Gelegenheit. Ich möchte über einen Punkt kurz reden, und das ist über das Gebet für Erweckung. Es ist so leicht, dass der Mensch sagt, oh, wir beten um Erweckung. Sehr oft haben mich Menschen schon gefragt, auch hier in Europa, was müssen wir tun, dass wir Erweckung erleben können? Ich möchte zeugen oder es versuchen klarzumachen mit dem, was an mir geschehen ist. Im Jahre 68 rief Gott mich aufs Missionsfeld. Ich war beschäftigt unter den Jugendlichen, habe Vorträge gehalten, zu den jungen Leuten geredet, aber ich war traurig über eines, dass sie sich nicht bekehrten. Ich habe verkehrt übersetzt. Nicht nur, dass sie sich bekehrten und dass sie Gotteskinder werden sollten, aber dass sie das Evangelium verkündigen sollten. Denn an dem Ort war ich die Einzige, die das tat. Sehr oft bin ich zu Elus Degen gegangen und sagte ihm, du, was muss ich tun? Ich bin allein. Was kann man tun, dass viele das Evangelium verkündigen? Er betete mit mir. Aber es war, als ob nichts geschah. Aber ich wusste selber nicht, was das alles mit sich
einschloss in diesem Gebet.
Verse 72, mon sister.
Bis zu 72.
Kanti sengiqala ukugula ngo 72, ngaqala ukugula ngakhula kakhulu nakho ke nayazi yonke indaba yami ngo 73.
Und ich betete ernstlich und sagte, Herr, bewege doch die Herzen, greife ein in 72. Und dann wissen Sie, was geschehen ist. Vielleicht haben Sie mein Zeugnis schon gehört oder haben im Buche im Paradies darüber gelesen. Da erkrankte ich.
Bengingazi ukuthi ngithi sebenza Nkosi, usebenza ukubugulise mina, ukububulale mina.
Ich betete und sagte, Herr, wirke doch. Hatte aber keine Ahnung, wie der Herr wirken würde und dass er, indem ich krank wurde, erkrankte, dass das Wirken Gottes war.
Ngoba emva kwalokho kugula kwami kwaqala abasha kuze kube manje ngisho ebandleni abasha ibona abaningi kunabadala.
Ich musste in den Tod hineingehen. Und als das geschah, nachdem, da wurden viele Jugendliche ergriffen vom Herrn.
Ngingathi ke imbewu kumele ukuthi ife ukuze ivuke ikhule ithele okuningi.
Und das ist das Geheimnis, das ich sagen möchte. Das Weizenkorn muss sterben. Wenn es nicht stirbt, bleibt es allein.
Indlela zami nokucabanga kwami nokubona kwami nomina afe ukuze uNkulunkulu akwazi ukusebenza ngezindlela zakhe.
Meine Wege, meine Ziele, meine Wünsche, meine Ideen müssen in den Tod, sonst bringe ich keine Frucht.
Ngingashumayela ngolwazi, ngingenza zonke izinto ngokuzazi noma ngokuyifunda, kodwa hayi ngoba ngifile kwavuswa okunye kimi.
Ich kann klug und begabt sein. Ich kann die Rednergabe haben. Ich kann gelehrt sein. Aber wenn ich nicht bereit bin zu sterben, kommt keine Frucht.
Umbuzo wami uthi nje, umuntu ucela imvuselelo, ulungele into uNkulunkulu akubulale noma ngayiphi indlela, hayi njengami, kodwa wena, ayisebenzele wena ngendlela yakhe na.
Nun meine Frage. Wenn Sie um Erweckung beten, sind Sie bereit, um in den Tod zu gehen, den Kreuzesweg zu gehen und zu sterben? Denn dadurch wird es dem Herrn ermöglicht, umzuwirken. Also, dass das Unsrige in den Tod geht, so dass das Seine lebendig werden kann. Dankeschön.